Wer mich nicht kennen sollte, Dieter Frank ist mein Name, ich komme aus Großzimmern und bin eigentlich von Haus aus Prädikant in der evangelischen Kirche und freue mich, dass ich immer wieder hier eingeladen werde zum Predigen. Wir haben gerade eben den Predigttext gehört. Es ist sicherlich eine der spannendsten und spektakulärsten Geschichten der Apostelgeschichte, da steht es nämlich. Und ich möchte Ihnen nochmal ganz kurz die Vorgeschichte erzählen, also sozusagen den biblischen und historischen Rahmen, in dem sich das ereignet hat, damit man das so ein bisschen einordnen kann, was da eigentlich warum passiert ist. Kann ich die Biste wegmachen? Dann kann ich nämlich nicht lesen. Gut. Also wir befinden uns zum Zeitpunkt der Erzählung ungefähr im Jahr 52 nach Christus. Kreuzigung und Auferstehung Jesu liegen also ungefähr 22 Jahre zurück. Und Paulus ist zu seiner zweiten Missionsreise aufgebrochen. Er wird begleitet von Silas, Timotheus und von Lukas, unserem Erzähler, der uns hier als Ich-Erzähler begegnet. Und zunächst besuchen sie die neu entstandenen Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und dann hat Paulus nachts eine Vision. Ein Mann aus Makedonien, aus Griechenland, steht am Ufer des Mittelmeeres und bittet ihn, komm herüber und hilf uns. Und Paulus folgt diesem Ruf und sie setzen mit dem Schiff über nach Griechenland und damit erreicht das Evangelium zum ersten Mal europäischen Boden. In der Hafenstadt Philippi treffen sie am Fluss auf eine Gruppe betender Frauen. Paulus spricht mit ihnen und eine von ihnen hört aufmerksam zu, öffnet ihr Herz, kommt zum Glauben, lässt sich taufen. Der erste Christ Europas, eine Frau. Ihr Name ist Lydia. Sie ist für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich, eine unabhängige, wohlhabende Geschäftsfrau. Eine Purpurhändlerin. Und sie lässt sich mit ihrem ganzen Hause taufen und lädt die Missionare ein, bei ihr zu wohnen. Das ist so die Vorgeschichte. Und dann waren sie morgens unterwegs, wollten zum Beten gehen und dann ist sie in diesem Markt begegnet. Immer wieder. Und dann ist das passiert, was wir eben in der Schriftlesung gehört haben. Paulus und Silas werden vor den Richter geschleppt. Misshandelt, ohne Gerichtsverhandlung, ohne dass sie die Chance hatten, sich zu verteidigen und werden in ein finsteres Gefängnisloch geworfen. Herr Manfred hat das ja ein bisschen illustriert. Nicht zu vergleichen mit deutschen Gefängnisstandards, sondern wahrscheinlich ein wirklich finsteres, dunkles Loch mit feuchtem Stroh und Ratten. Und dann passiert etwas geradezu Unglaubliches. Die beiden Gefangenen beginnen um Mitternacht, dann, wenn die Nacht am tiefsten ist, Gott laut zu loben und zu singen. Und deswegen ist diese Predigt im Kirchenjahr dem Sonntag Kantate zugeordnet. Kantate heißt singen. Und dieses Wort Kantate steht in der lateinischen Übersetzung der Bibel am Anfang des 98. Psalms da, wo es heißt, singet dem Herrn ein neues Lied. Das ist das Motto des Sonntagskantate. An diesem Sonntag soll es um Singen und um die Musik zum Lobpreis Gottes gehen. Und wahrscheinlich hat man deswegen diesen Bibeltext herausgesucht, weil Paulus und Silas im Gefängnis gesungen haben. Trotz aller Widrigkeiten, Schmerzen, aller Dunkelheit. Sie haben gesungen. Die Lutherbibel übersetzt es zwar so, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Daraus muss man jetzt nicht unbedingt schließen, dass sie gesungen haben, aber im griechischen Urtext heißt es eindeutig, sie beteten und lobsangen Gott. Und es ist wirklich fast unglaublich. Diese beiden Gefangenen singen im dunkelsten Loch des Gefängnisses, eingesperrt, misshandelt, die schmerzenden Rücken von blutigen Striemen bedeckt, die Füße in einen Holzblock eingeklemmt und sie singen. Und zwar keine Trauerlieder, nein, Loblieder, sie loben Gott. Und ich habe mich gefragt, geht es wirklich um das Singen in diesem Text? Ist dieses Singen nicht vielmehr ein Ausdruck einer ungewöhnlichen inneren Haltung, einer unglaublichen inneren Freiheit? Und deswegen finde ich, in diesem Text geht es nicht in erster Linie um das Singen, so schön das ist, so sehr uns das Singen hilft, unsere Gefühle auszudrücken, sondern es geht um Freiheit, um eine unglaubliche innere Freiheit. Und die entscheidende Frage für mich war, woher nehmen die beiden diese Freiheit? Wer oder was gibt ihnen die Kraft dazu? Und deswegen möchte ich diesen Bibeltext unter dem Gesichtspunkt der Freiheit betrachten. Und da ist zunächst mal Paulus, der große Missionar, auch er ein Befreiter. Und das wird sehr deutlich, wenn wir uns einmal angucken, wie er vor seiner Begegnung mit Jesus gelebt hat. Im Philipperbrief, Kapitel 3, erzählt er selbst von seinem Vorleben, von der Zeit davor. Ich, Paulus, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Paulus, den man damals vor seiner Bekehrung noch Saulus nannte, war ein Vorzeigefrommer. Akribisch bis zur Selbstverleugnung hielt er die zahllosen Vorschriften der jüdischen Religion und er hielt sich selber für gerecht. Ein Selbstgerechter, ein Fanatiker, wie so viele fromme Moralisten hasste und verachtete er alle, die die Vorschriften der Religion nicht genauso ernst nahmen wie er selber. Und ganz besonders hasste er die Anhänger des neuen Weges, wie man die Christen damals nannte. Für ihn waren sie Verräter, Gotteslästerer. Und als Stephanus, der erste Märtyrer, gesteinigt wurde, bewachte er die Kleider seiner Mörder und er hatte Gefallen an seinem Tod. So steht es in der Apostelgeschichte. Und als in Jerusalem die erste Christenverfolgung beginnt, ist Saulus mit dabei. Ausgestattet mit allen Vollmachten des Hohen Rates ist er einer der Hauptakteure. Und es heißt von ihm in der Apostelgeschichte, Saulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Er suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Dieser Saulus war also einer, der anderen ihre Freiheit absprach. Ihre Freiheit zu denken und zu glauben, was sie für richtig hielten. Und er war einer, der anderen ihre Freiheit nahm. Und dann wird er nach Damaskus geschickt, um auch dort die Christen auszumerzen. Und auf dem Weg nach Damaskus geschieht das Unerwartete, das Wunderbare. Saulus begegnet Jesus. Und aus Saulus wird Paulus. Denn dieser Saulus erkennt plötzlich, dass all sein frommer Eifer ihn nicht zu einem besseren Menschen gemacht hatte, sondern zu einem Fanatiker, der bereit war, über Leichen zu gehen. Und statt, wie er meinte, Gott zu dienen, hatte er Gott aufs Schlimmste bekämpft. Und dann erkennt er, dass Christus ihm das schenkt, wonach er vergeblich geeifert, gekämpft und gehasst hatte. Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und von Gott kommt. Eine Gerechtigkeit, die aus Gnade verschenkt und im Glauben angenommen wird. Und Saulus findet in der Begegnung mit Christus das, wonach er sich vergeblich gesehnt hatte. Friede, Freude, geliebt sein. Und aus dem Fanatiker wird ein Geliebter, aus dem Geliebten ein Liebender. Aus Saulus wird Paulus ein Befreiter. Und er, dem die kleinliche Erfüllung aller religiösen Vorschriften über alles ging, er schreibt später im Römerbrief, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn alles, was da angeboten ist, wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in seinen Briefen schreibt er Sätze wie, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17 steht es. Oder im Galater 4, Vers 20. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Und es war ja diese Botschaft der Freiheit, mit der das Evangelium die Herzen der Menschen gewonnen hat. Und die dazu geführt hatte, dass überall christliche Gemeinden entstanden. Und es waren oft gerade die Ärmsten, die Sklaven, die Ausgegrenzten, die spürten, hier wird uns unsere Würde als Mensch zurückgegeben. In diesem Evangelium, das uns frei macht von der Angst, von der Schuld, von Egoismus und Sünde und sogar die Angst vorm Tod überwindet. Und dieser Paulus, dieser befreite Mensch, geht mit seinen Freunden über den Marktplatz der Stadt Philippi und erlebt, wie eine junge Frau hinter ihnen herläuft und schreit immer wieder Tag für Tag. Und diese Frau ist alles andere als frei. Sie ist eine Gefangene, gefangen von einer unsichtbaren Macht, einem Wahrsagegeist, der sie quält und versklavt. Vielleicht kommt uns das heute komisch vor, ein Wahrsagegeist. Aber hat nicht das Wahrsagen immer noch Hochkonjunktur, wenn wir uns mal die Illustrierten und Zeitungen anschauen? Oder wenn wir in eine Buchhandlung gehen, dort findet man meterweise Regale mit esoterischen und okkulten Büchern. Eine umfangreiche Folge glaubt jeder fünfte Deutsche an Astrologie. Und man schätzt den Umsatz der Hellseherbranche allein in Deutschland auf ungefähr 25 Milliarden Euro. Und es gab schon 1990, da habe ich eine Statistik irgendwann mal gefunden, gab es doppelt so viel eingetragene Wahrsage wie evangelische Pastoren. Doch erstaunlich. Und ich glaube nicht, dass es weniger Wahrsager geworden sind, wahrscheinlich eher mehr. Und besonders spannend fand ich eine Aussage, ein Interview, da hat einer der bekanntesten Astrologen Deutschlands, so wird er von der Welt genannt, der hat gesagt, früher wollten die Menschen wissen, ob sie im Lotto gewinnen. Aber heute stellen sie die Frage nach dem Lebenssinn. Der Astrologe als Sinndeuter. Das passiert, wenn Menschen den christlichen Kirchen nicht mehr vertrauen oder aber wenn die christlichen Kirchen keine relevanten Aussagen mehr haben zu den Themen der Menschen. Also die Wahrsagerei ist noch heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Und diese Frau, diese Wahrsagerin verfolgt den Paulus und seine Freunde und schreit immer wieder, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Das stimmt ja, was die schreit. Ne? Sozusagen kostenlose Propaganda für Paulus und sein Anliegen, könnte man meinen. Aber Paulus sieht das anders. Diese Frau ist gequält. Sie handelt aus Zwang. Und er hat Mitleid mit diesem Mädchen, heißt in einer Übersetzung. Und er spricht ihr Befreiung zu im Namen Jesu. Und dieser Name hat Kraft. Er ist stärker als alle finsteren Mächte, auch heute noch. Und dieses Wunder geschieht, ein Mensch wird frei. Ein Grund zur Freude, sollte man meinen. Aber nicht alle freuen sich. Da sind die Herren dieser Markt, die sie ausgebeutet haben, die aus ihrer Unfreiheit, aus ihrer Not ein reiches Kapital geschlagen haben. Und es gibt so viele dieser Herren, auch bei uns, die aus der Unfreiheit der Menschen ihren Profit ziehen. Für die Menschen eben nur Mittel zum Zweck sind, Mittel zum Geld verdienen. 25 Milliarden Umsatz in der Wahrsagebranche oder Zwangsprostitution, ein Riesengeschäft, damit wird mehr Geld gemacht mittlerweile als mit Drogen und Waffenhandel, Drogenhandel. Und wehe, wenn man diese Leute an ihren Geschäften hindert, wehe, wenn man die Menschen aus ihrer Macht befreit, dann schlagen sie gnadenlos zurück. Auch diese Herren, nicht nur, dass sie Paulus und Silas packen und vor Gericht zerren, nein, um sicher zu gehen, hetzen sie das Volk gegen sie auf. Und sie benutzen interessanterweise die gleichen Mechanismen, die auch heute noch funktionieren. Das sind Juden, schreien sie. Fremde Sitten wollen sie einführen. Wehrt euch, Römer. Und irgendwie höre ich in meinen Gedanken, wehrt euch, ihr Deutschen, wehrt euch, Franzosen, Engländer, wehrt euch gegen die Fremden, gegen das Fremde. Es sind immer wieder die gleichen Methoden, die auch heute noch funktionieren. Und Paulus und Silas werden ohne Gerichtsverhandlung geschlagen, misshandelt, ins Gefängnis geworfen. Und was ist jetzt mit ihrer Freiheit? War sie eine Illusion? Waren die Herren dieser Welt die Stärkeren? Ist ihre Freiheit zerbrochen unter den Stockhieben der Folterknechte? Und ist das dunkle Loch, in das man sie geworfen hat, das Grab ihrer Freiheit? Das könnte man meinen und das müsste man meinen. Doch geschieht dann etwas, was ein Wunder des Glaubens ist. Paulus und Silas misshandelt, geschlagen, die Rücken zerfetzt, in das dunkelste Verlies des Gefängnisses geworfen, beginnen zu beten. Gut, das kann man noch verstehen. Wer betet nicht, wenn er in einer Notlage ist? Aber sie singen Loblieder, sie loben Gott, weil sie wissen und vertrauen und spüren, dieser Gott ist bei uns, dieser Gott ist stärker als alle Gefängnismauern. Seine Liebe ist mächtiger als die Gewalt unserer Feinde. Unser Gott ist hier bei uns, hier in der Dunkelheit unseres Kerkers, hier in unserer Not, in unserer Armut, und nichts, keine Macht kann uns aus seiner Hand reißen. Und das, liebe Gemeinde, ist eine Grunderfahrung des Glaubens. Gott ist bei mir, egal was passiert. Ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand. Und es ist die Erfahrung der Märtyrer, der Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt und bedroht, geschändet und getötet werden. Gott lässt sie trotz allem nicht im Stich. Denn er schenkt eine Freiheit, die stärker ist als alles, was Menschen uns antun können. Trotz aller Leiden, trotz aller Schmerzen. Ich komme aus Großzimmern. Großzimmern hat eine ganz eigene Geschichte dazu. Da gab es einen Pfarrer, Heinrich Lebrecht, der wurde wegen seiner jüdischen Wurzeln und seines Einsatzes für die bekennende Kirche, Großzimmern hatte damals die größte bekennende Gemeinde Hessens, dieser Pfarrer wurde also von den Nationalsozialisten verhaftet und zur Zwangsarbeit verurteilt. Es ist den Großzimmern lange gelungen, ihn zu verteidigen, bis Ende 1944. Dann hat man ihn eingezogen und kurz vor seinem gewaltsamen Tod hat er einen Brief an seine Frau geschrieben. Liebe Marianne, mir ist alles genommen, was mir lieb ist. Meine Arbeit in der Gemeinde, meine Selbstständigkeit und meine Familie, mein Heim. Und trotzdem fühle ich mich von Stimmungsschwankungen abgesehen ganz glücklich. Ich habe das Nahesein Gottes noch nie so verspürt wie jetzt. Etwas Besseres kann ich nicht wünschen für euch alle. Von den Christen, die zur Zeit der römischen Kaiser den Christenverfolgungen zum Opfer fielen, wird berichtet, dass sie oft singend in den Tod gingen. Sie wussten, ihr Herr hat den Tod besiegt, sie werden mit ihm auferstehen. Und das ist eine Haltung, die die Diktatoren in dieser Welt zum Wahnsinn treibt, denn sie spüren, über Menschen, die den Tod nicht mehr fürchten, haben sie keine Macht mehr. Die Tochter eines christlichen Märtyrers hat die Freiheit der Christen einmal so beschrieben: Mit Christus ist auch hinter Mauern Freiheit. Ohne Christus ist selbst in der Freiheit Gefangenschaft. Paulus hat recht. Und Jesus hat recht, der gesagt hat, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und daran kann keine Macht dieser Welt etwas ändern. Und selbst, und das ist für mich immer das Größte, selbst unser Versagen kann nichts daran ändern. Denn Christus ist auch größer als unser Versagen und seine Treue größer als unsere Untreue. Wir Christen sind freie Leute, freie Menschen, befreite Menschen. Das Evangelium von Jesus ist eine Botschaft der Befreiung und das gilt auch heute. Auch dann, wenn es nicht so gut ausgeht wie in unserer Erzählung hier. Denn es geht nicht immer gut aus. Christen sterben, Christen werden getötet. Und trotzdem ist Gott bei ihnen und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Aber hier in dieser Geschichte geht es gut aus durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Und selbst der Kerkermeister, der sich ja für den Herrn der Gefangenen hielt, erkennt in der Begegnung mit Paulus und Silas seine eigene Gefangenschaft und seine eigene Verlorenheit. Und er fällt vor seinen beiden Gefangenen zitternd auf die Knie und ruft, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und als Paulus ihm sagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig, da nimmt er dieses Geschenk Gottes dankbar an und lässt sich noch in der gleichen Nacht taufen. Und dann heißt es in unserer Geschichte, er freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Und dieses Wort, das Luther mit Freuen übersetzt, hat im griechischen Urtext, ich kann kein Griechisch, aber ich habe immer mal nachgelesen, eine viel stärkere Bedeutung. Es steht für Jubeln, Springen vor Freude, seine Freude durch Hüpfen Ausdruck verleihen. Entschuldigung. Es ist ein Wort, das benutzt wird, um überschäumende, ekstatische Fröhlichkeit auszudrücken. Merken Sie was? Wer sich so freut, der ist wirklich frei geworden. Dem müssen Lasten von der Seele gefallen sein. Der Gefängniswärter, der Menschen in Ketten gelegt hat, erlebt, wie seine eigenen Ketten von ihm abfallen. Und lassen Sie mich zum Schluss noch eine Frage stellen. Wie sieht es denn aus mit unserer eigenen Freiheit? Hat uns Christus befreit? Erleben wir unser Christsein als etwas Befreiendes? Oder ist es eher einengend, langweilig, belanglos, altmodisch? Liebe Brüder und Schwestern, es geht so schnell, dass die Kraft, die Dynamik des christlichen Glaubens in Vergessenheit gerät. Es geht so schnell, dass ich durch Missverständnisse, Irrtümer, falsche Gottesbilder in den Vordergrund schieben und uns den Blick auf die befreiende Liebe Gottes verstellen. Und wir sind seltsamerweise so gut da drin, uns unsere eigene Freiheit selbst zu rauben oder sie uns rauben zu lassen. Und ich möchte in aller Bescheidenheit und Demut sagen, wenn ihr Glaube sie nicht froh und frei macht, wenn sie nicht glauben können, dass sie bedingungslos geliebt sind, wenn ihnen ihr Glaube vorkommt wie ein einengender Verhaltenskatalog, dann, liebe Freundin, dann ist dieser Glaube nur ein Zerrbild des wahren Evangeliums. Denn das Evangelium macht froh und frei. Versprochen. Finden wir uns nicht ab mit einem Zerrbild des Glaubens, suchen wir immer wieder neu den Christus, der uns frei macht. Und er kommt uns schon längst entgegen und immer wieder neu. Und er will nur eins, uns befreien aus unseren Gefängnissen und Ketten. Amen.